Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Angriffslustig. Endlich habe ich wieder mal einen Interviewgast und nicht nur irgendeinen, sondern wirklich eine ganz tolle Chance für uns heute einiges zu lernen über das Thema Schäden nach Cyberattacken. Und zwar bei mir ist Marco Fischer, er ist Leiter Cyberschaden bei der Mobiliarversicherung, zumindest die Schweizer werden diese Versicherung kennen. Er wird uns danach sicher auch noch etwas erzählen, wie groß genau diese Versicherung ist. Wenn ich das richtig weiß, einer der größeren oder größten sogar in der Schweiz. Und wir werden über das Thema reden, wir werden die Möglichkeit haben, eben was ist, wenn es schon passiert ist, wenn eben die Versicherung kommt, wenn es die Versicherung braucht. Es gibt dazu natürlich auch viele Mythen, Ideen und auch sicherlich falsche Mythen und darüber freue ich mich riesig zu sprechen. Herzlich willkommen, Marco Fischer.
Ja, herzlich willkommen in Bern, Sandro.
Dankeschön. Genau, du sprichst es an. Wir sind in der Hauptstadt der Schweiz. Also du bist eigentlich nicht bei mir, sondern genau genommen bin ich bei dir. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Marco, die Versicherungsbranche selbst, die ist ja schon ziemlich alt. Dein Gebiet, Cyberversicherungen ist oder Cyberschäden, ist aber ziemlich neu. Wie war eigentlich dein Werdegang und wie bist du in dieses spannende Gebiet gekommen?
Ja, das ist in der Tat so, dass die Cyberversicherungen noch nicht so alt sind, zumindest in der Schweiz auch. Ich habe schon vor 17 Jahren bei der Mobiliar gestartet, als ich die Berufslehre auf einer Generalagentur gemacht habe. Habe dann dort nach der Lehre in der Schadenabteilung gearbeitet, dort noch klassische Sachschäden, Haftpflichtschäden bearbeitet und bin dann zum Direktionsstandort in Bern gewechselt und habe dort auch weiterhin Sachschäden bearbeitet. Und im 2017 wurden die Cyberversicherungen bei der Mobiliar eingeführt und ich durfte da die ganze Schadenbearbeitung, die ganzen Prozesse mit aufbauen. Am Anfang mit einem kleineren Team, mittlerweile ist es schon größer, da kommen wir sicher drauf. Und seit da bin ich mit dem Thema befasst. Am Anfang hat es geheißen, wer ist Freiwilliger für die Cyberschäden? Und da habe ich mich gemeldet, weil ich das Thema sehr spannend finde und habe es bisher nicht bereut.
Haben sich da viele gemeldet, oder?
Ja, es war. Wir haben dann vier gefunden, absolut.
Okay.
Es waren nicht extrem viele, aber wir haben auch nicht extrem viele benötigt, um zu starten mit diesem Thema, genau.
Du hast es bereits erwähnt, du bist eigentlich aus der Versicherungswelt gekommen, war dein Start und so in das Thema Cyber dann ja ein bisschen hineingerutscht oder wolltest hineinrutschen. Du hast gesagt, ich bin freiwillig, ich mache das. Wenn du das heute anschaust, was war so für die Berufswahl für dich ausschlaggebend heute? Ist das eher, oder das, was dich auch mehr reizt, ist das Versicherung oder ist es Cyber? Oder ist es wirklich einfach die Kombi?
Ich finde die Kombi sehr spannend. Also ich bin, wie gesagt, weit weg von einem technischen Hintergrund. Ich habe eine klassische Versicherungslehre absolviert, dort auch gewisse Weiterbildungen bis zum Versicherungswirtschafter gemacht und bin dann, wie du sagst, eigentlich ins Thema reingerutscht. Habe mich dann dort weitergebildet in Form eines CAS Cyber Security, das ich machen konnte und dort doch auch gewisse technische Hintergründe gelernt, aber ich muss schon sagen, dass ich am meisten vom Technischen mit der Schadenbearbeitung oder mit den Schadenfällen, die wir bearbeiten, gelernt habe.
Jetzt möchte ich da doch nochmal nachhaken. Ich meine, wenn man Kinder fragt, wer möchte Schokolade, dann wollen das alle. Wer möchte etwas Spinat, dann melden sich kaum jemand. Etwa so stelle ich mir das vor, wie du mir das erzählt hast bei der Frage, wer möchte da mitmachen beim Cyber. Was fasziniert dich an dem Thema Cybersecurity? Warum hast du damals gesagt, ja, das mache ich oder möchte ich machen?
Also ich bin grundsätzlich interessiert an neuen Dingen oder an Sachen, die sich schnell ändern und die eine gewisse Dynamik haben. Und ich glaube, da ist Cyber ein Paradebeispiel. Ich finde auch spannend die Thematik zur Kriminalität oder zu einer böswilligen Aktion der Gegenseite oder der Angreifer. Das finde ich spannend.
Okay, also das Ganze, wie das abläuft und apropos, wie das abläuft, wie läuft das eigentlich bei euch ab? Was machst du mit deinem Team? Ja, was ist so ein Standardtag? Was tut ihr?
Ja, eine gute Frage. Die Versicherungsnehmer, die einen Schadenfall erleiden, nachdem sie eine Cyberversicherung abgeschlossen haben, die melden sich bei uns auf eine Generalagentur. Und dann geht es darum, möglichst schnell sofort Maßnahmen einzuleiten, um sie zu unterstützen. Und da versuchen wir mit dem Hauptziel, gerade wenn es um Unternehmen geht, dass sie ihr Tagesgeschäft möglichst schnell wieder in Gang bringen, wenn es unterbrochen wird, oder ihnen auch Handlungsanweisungen zu geben, was die nächsten Schritte sind, oder was sicher auch ein gutes Argument für eine Cyberversicherung ist, dass sie Zugang zu Experten erhalten, die sie dann in dieser Situation unterstützen können.
Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
Kein Problem. Und dann in einem zweiten Schritt geht es darum, zu schauen, was hat es für finanzielle Auswirkungen. Das ist dann die klassische Versicherungsgeschichte, oder wo können wir auch finanziell Unterstützung leisten, damit der Betrieb da auch möglichst schadlos bleibt.
Also ist noch spannend, du sagst eigentlich, zuerst geht es mal darum, den Kunden zu unterstützen, dass der möglichst schnell wieder Betrieb hat oder Notbetrieb hat oder wie auch immer. Und erst in zweiter Linie geht es dann eigentlich um den klassischen Versicherungsteil, sage ich jetzt mal. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Wenn sich der Kunde wirklich in der Not bei uns meldet, dann ist wirklich unser Hauptziel, den Kunden zu unterstützen, dass er den Vorfall bewältigen kann und dass er, wie gesagt, möglichst rasch wieder den Betrieb hochfahren kann. Weil das ist schlussendlich auch auf die finanzielle Entschädigung gesehen, das, was am effizientesten ist. Für den Kunden ist es das, was er will. Er will möglichst rasch wieder seinem Tagesgeschäft nachgehen und nicht mühsame IT-Probleme oder eben IT-Vorfälle bewältigen.
Was brauchen dann die Kunden deiner Erfahrung nach mehr? Sprechen wir mal von so mittelgroßen Unternehmen, sagen wir mal so ungefähr 50 bis 200, 300, vielleicht mal 500 Mitarbeitende. Ist es eher die rein technische Unterstützung oder ist es eher so die Krisenmanagement-Organisation, sage ich jetzt mal so, zu überhaupt ins Handeln zu kommen, zu verstehen, was geht jetzt ab, was brauche ich?
Das ist sehr unterschiedlich und sehr unternehmensabhängig. Wie gut sind sie vorbereitet? Wie ist ihr Setup? Also es gibt Unternehmen, die sind sehr gut vorbereitet, die haben auch schon gewisse Verträge mit IT-Dienstleister, auch wenn es darum geht, dann um Incident-Response-Geschichten. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die das im Schadenfall das erste Mal hören, dass es sowas überhaupt gibt. Und die sind dann auch bei ihrem IT-Dienstleister vielleicht nicht in diesem Thema optimal unterwegs. Oder auch der IT-Dienstleister ist vielleicht überfordert mit der Situation. Und da können wir dann sicher Unterstützung bieten. Bei den Firmen, die sehr gut vorbereitet sind, oder dort ist dann vielleicht schon auch das Krisenmanagement, wo wir Unterstützung leisten können.
Und du hast selbst gesagt, du selber kommst ja nicht aus der Technik. Wie sieht diese Unterstützung aus? Macht ihr das selbst oder hört ihr einfach zu und habt da auch wieder Partner, an die ihr das weitergebt?
Sehr unterschiedlich. Wir haben im Team mittlerweile Mitarbeitende mit IT-Hintergrund oder auch IT-Security-Hintergrund, und da können wir schon einen Großteil selber abdecken. Aber das ist mehr dann die beratende Seite. Wenn es effektiv darum geht, auf dem System des Kunden etwas zu analysieren, zu machen, dann machen wir das nicht selber, sondern dann haben wir unsere Partner, die das für uns oder für den Kunden schlussendlich übernehmen.
Ich habe am Anfang gesagt, ich weiß gar nicht genau, seid ihr die größte Versicherung in der Schweiz?
Insgesamt gesehen nicht, das gibt es noch größer, aber wir sind in den Top 3.
Also wirklich, vertreten, genau. Es ist schon spannend, was du sagst. Wie groß ist deine Abteilung?
Auch das, da muss ich etwas ausholen. Also mein Team besteht aus 3 Mitarbeitenden und dann haben wir noch Mitarbeiter aus anderen Teams, die teilweise für uns arbeiten. Ist auch mit der Zeit so gewachsen, dass wir eben von Beginn an 4 Leute, das dann auf 6 angewachsen. Und diese 6 unterstützen bis heute für die Cyberschäden. Weil Cyberschäden auch viele Parallelen oder Ähnlichkeiten mit anderen Bereichen hat, beispielsweise oder der Betriebsunterbruch gibt es in der Sachversicherung, gibt es aber eben auch in der Cyberversicherung oder auch die Haftpflichtkomponente, also wenn Dritte dann aufgrund eines Cyberangriffes Ansprüche stellen, hat es Ähnlichkeiten oder ist es gleich wie eine Haftpflichtversicherung aus einer Betriebshaftpflicht beispielsweise.
Ich finde das spannend. Ist doch eine Top-3-Versicherung in der Schweiz. Und ich hätte das größer erwartet, so spontan. Vielleicht geht es dir, wenn du zuhörst, genau gleich in dem Moment. Ist das repräsentativ? Weißt du das? Ist das bei anderen Versicherungen ähnlich? Oder anders mal gefragt, wie groß sind denn andere Schadensabteilungen?
Also ich würde sagen, das ist vergleichbar im Markt. Ja, kann ich aber trotzdem noch eine Zahl reinwerfen, oder wie groß der Cyberversicherungsmarkt im Moment ist. Es ist so, dass noch nicht mal 10% der KMUs in der Schweiz eine Cyberversicherung haben. Und das zeigt etwa auch die Fallanzahl, die dann anfällt und halt auch der Arbeitsanfall, der bei uns in der Schadenabteilung dann anfällt. Aber ich gehe schwer davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren noch ändern wird, ja.
Ja, vielleicht ein Grund ist auch, du hast ja in einem Interview mal erwähnt, habe ich gesehen, dass es dich beeindruckt, mit welcher Professionalität die Cyber-Erpresser üblicherweise ans Werk gehen. Würdest du sagen, der Support dort ist besser als in mancher regulären Firma?
Ich bin nicht so ein Fan, wenn man den Support in Anspruch nimmt, aber es ist sicher so, dass der Support dort gut ist oder wenn man, klassisch in den Ransomware-Cases, wenn man dort in eine Verhandlung tritt, dass dort auch sehr rasch geantwortet wird und auch Hilfestellung, wenn wir das so benennen wollen, man erhält, ja.
Ich glaube, wenn man ja irgendwo in dem Thema drin ist, mir geht es manchmal so, für mich ist das so klar, ja, die sind wirklich unglaublich gut organisiert. Man hat auch schon gesehen, irgendwo auf Charts, wie diese Gruppen zusammen und zu teilweise zu Hunderten von Personen, die da zusammenarbeiten für einen Angriff indirekt. Hast du diese Erfahrung auch, dass die Unternehmen dann aber total beeindruckt sind und sowas gar nicht auf dem Schirm haben?
Also viele sind wenn sie einen Vorfall haben, dann überrascht und überrascht, wie professionell das vonstatten geht und wie sie dann auch in die Kommunikation mit den Erpressern treten können, oder? Also da sitzt jemand gegenüber, mit dem man, der dich aber eigentlich angreift, der das aber anders auslegt, sondern er sagt ja, er hat jetzt dir eine Sicherheitslücke aufgezeigt und will dafür bezahlt werden.
Und beispielsweise. Ist sehr freundlich meistens?
Absolut.
Sehr freundlich, ja.
Absolut. Aber trotzdem ist es ein kleiner Teil dann von den Unternehmen, weil viele, das ist die Erfahrung, die wir machen, gar nicht erst in die Verhandlung treten.
Ja. Ja.
Und dann den Kontakt auch gar nicht suchen.
Ist ja eigentlich auch das, was viele Stellen empfehlen. Ich finde das auch immer, ehrlich gesagt, der beste Fall, wenn ich das gar nicht brauche. Weil schlussendlich ist es schon so, wenn wir das Geld überweisen, der Erpressung nachgehen, so funktioniert das Business. Angenommen,
absolut.
Keiner würde bezahlen, hätte das Business keine Zukunft.
Absolut, ist auch klar unsere Empfehlung, nicht zu bezahlen. In der Verhandlung gibt es gewisse Gründe, warum man in die Verhandlung tritt, wenn es darum geht, herauszufinden, welche Daten abgeflossen sind beispielsweise, oder wenn man sich gewisse Zeit herausspielen will, um vielleicht kommunikativ tätig zu werden, dass nicht einfach der Firmenname auf einer Leaking-Seite auftaucht, bevor man selber informieren konnte. Da gibt es Gründe, in die Verhandlung zu treten, auch wenn man gar nicht im Sinn hat, zu bezahlen.
Wie ist es eigentlich teilweise in anderen Ländern? Ist es sogar illegal, Lösegelder zu bezahlen? In der Schweiz ist es nicht so. Und wenn ich es richtig weiß, aber das weißt du besser als ich, wäre es sogar möglich, dass die Versicherung diesen Schaden bezahlt? Das ist legal möglich. Macht ihr das?
Das ist
bezahlt ihr Lösegeld?
Möglich. Bei der Mobilia ist es ausgeschlossen. Wir haben uns dafür entschlossen, keine Lösegeldversicherung im Massengeschäft anzubieten.
Kennst du denn den Grund, den Hintergrund?
Es gibt mehrere Gründe, oder? Es ist auf zum einen die Empfehlung von allen, auch vom BACS mittlerweile oder vor der NCSC, dass die Zahlung, dass man keine Zahlungen macht. Und wir wollen das auch nicht unterstützen.
Auch um es nicht zu einfach zu machen für die Unternehmen, ist das auch noch ein Grund? So nach dem Motto, ja, ich habe alles versichert und ja, Lösegeld auch.
Absolut, ja, die Intention, und das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung, aber die Intention zu bezahlen ist natürlich größer, wenn man weiß, ja, die Versicherung bezahlt das Lösegeld. Und es gibt vielleicht Gründe, warum man bezahlt, aber dann hat man wahrscheinlich auch im Vornherein gewisse Sachen nicht ganz korrekt gemacht.
Absolut. Was war übrigens so das kurrilste oder bleibendste Fall, den du in der Schadensabwicklung von Cybervorfällen erlebt hast?
Ich glaube, der skurrilste Fall war ein Fall aus der Privatpersonendeckung. Also wir haben nicht nur für Unternehmen Cyberversicherung, sondern auch für Privatpersonen. Da geht es aber nicht primär um technische Hintergründe, sondern es geht vor allem auch um Betrugsgeschichten im Online-Shopping oder bei Online-Geschäften. Und da bin ich immer wieder überrascht, wie der psychologische Effekt dort spielt. Also wie die Angreifer es schaffen, die Opfer dazu zu verleiten, Zahlungen auszuführen. Ein skurrilster Fall war, wo ein Kunde ein Fasnachtskostüm verkaufen wollte über Facebook-Marktplatz und ist dort an Fake-Inserate gelangt und hat es geschafft, dann gewisse Zahlungen auszulösen, obwohl ja sie etwas oder er etwas verkaufen wollte. Und das war schon sehr eindrucksvoll, wenn man die ganzen Chatverläufe, die da geflossen sind, verfolgt. Und im Nachhinein muss man sagen, nicht nachvollziehbar, aber wir hören oft von unseren Kunden und es ist dann auch psychologisch sehr beeindruckend, wie es diese Personen mitnimmt, die dann schreiben, ja, es ist für mich mittlerweile unerklärlich, wie mir das passieren konnte. Und ich finde einfach diesen Aspekt vom psychologischen her sehr, sehr spannend und trotzdem skurril. Und ich bin immer so hin und her gerissen zwischen, wie kann dir das überhaupt passieren? Und auf der anderen Seite der arme Mensch, der jetzt da Geld verloren hat, oder? Und das ist so die Gratwanderung, wo wir uns zum Teil schwer tun.
Ich verstehe das sehr gut. Es ist ja auch bei den klassischen Phishing-Angriffen, ich meine, ein Großteil davon muss man sagen, ach, also nee, ist ja einfach zu erkennen. Und ich selber habe auch einen riesen Respekt. Ich sage jeweils, die richtige Geschichte zur falschen Zeit. Und dann wird's heikel. Und ich meine, das kennen wir nur schon, du kriegst auch bestimmt immer wieder Nachrichten von DHL und so weiter, von diesen Kurierdiensten. Und ich meine, es normalerweise, mir geht es so, weiß ich, habe nichts bestellt, logisch. Und dann irgendwann kommt genau dann, du wartest seit 3 Wochen auf irgendwas und denkst, Mann, wann kommt das endlich? Und jetzt hat es mir versprochen und irgendwann muss, und da muss man schon aufpassen.
Also, absolut. Absolut. Und wie gesagt, mittlerweile sind halt auch die technischen Möglichkeiten sehr gut, um solche Phishing-Mails wirklich, oder dann, wenn wir dann von Spearfishing sprechen, wo wir halt auch mit Social Media sehr viel Informationen von uns preisgeben, die es dann auch einfacher macht, genau solche Angriffe zu machen, wenn es dann noch um E-Mail-Spoofing oder Ähnliches geht, ist es dann, würde ich nicht ausschließen, dass ich auch mal auf so etwas reinfalle. Genau.
Hoffen wir nicht. Und sonst machen wir nochmal einen Podcast darüber, wenn wir uns dann getrauen, darüber zu sprechen. Mein Geschäftspartner Andreas hat schon die Aussage gemacht, fleißige Hörer haben das sicher schon gehört, Hacker sind faule Leute. Die wollen nur das schnelle Geld. kannst du das insofern bestätigen, weil umgekehrt müsste man danach sagen, dann nützt es sich zu schützen. Es nützt etwas zu tun. Würdest du das unterstützen? Ist das so?
Absolut, absolut. Ich glaube, Prävention ist in diesem Gebiet sehr wichtig und eine gute Grundhygiene, nenne ich das mal, zu haben. Und auch wenn ich schaue, von unseren betroffenen Kunden, würde ich sagen, ist eine Großzahl sind Gelegenheitsopfer und weniger wirklich gezielt, ich will jetzt dieses Unternehmen angreifen und von ihnen Geld erpressen. Ich glaube, da ist viel mit Zufall oder mit Opportunität verbunden, wo ein Zugang möglich ist und dann der Lauf seine oder die Dinge seinen Lauf nehmen.
Da würde ich auch wieder drauf schließen, in vielen Fällen, klar, es gibt Ausnahmen, aber in vielen Fällen, wo was passiert, ist da euer Kunde in dem Moment nicht ganz unschuldig. Wie geht ihr denn damit um? Jetzt ein Kunde X hat einen Schadenfall und man kann dann auch im Nachhinein sagen, ja, ist so ein bisschen, ja, auch blöd gelaufen, aber hat schon auch ein paar Fehler gemacht. Muss er dann nachbessern? Muss er das irgendwie auch nachweisen, dass er was gemacht hat, damit die Versicherung weiterläuft? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, es kommt immer auf den Fehler, sage ich jetzt mal, darauf an oder wie gravierend das auch ist oder war. Aber es ist schon so, dass viele Unternehmen nachbessern, wenn sie einen Cybervorfall gehabt haben. Nicht unbedingt, weil wir das vorschreiben, sondern schon, weil sie das von sich aus machen wollen oder weil es der IT-Dienstleister ihnen empfiehlt. Das passiert sehr oft, ja.
Wie so häufig, nach dem Vorfall gibt es ganz viel Unterstützung und 2-3 Jahre später kämpft man wieder um jeden Franken Budget.
Das ist so. Ich möchte vielleicht noch zum Punkt zurückkommen, dass du hast gesagt, viele Vorfälle haben einen Fehler vom Unternehmen dahinter. Ist wahrscheinlich so, aber es ist immer die Frage, wie gravierend war denn der Fehler? Oder ich bin der Meinung, es gibt viele Sachen, die im Alltag halt eben passieren, wie wir über Phishing gesprochen haben. Da ist dann schwierig, dort nachzubessern. Klar, es gibt die Mitarbeitersensibilisierung, die gemacht werden kann, aber ja, ich glaube, es gehört dazu, wenn man IT benutzt, dass es auch Fehler gibt, die dann zu Vorfällen führen können.
Sprechen wir noch über Mythen. Da habe ich mich besonders drauf gefreut. Ich habe schon die Aussage gehört von jemandem, der betroffen war von einer Cyberattacke. Die Versicherung nützte wenig. Sie unterstützte uns im Schadenfall auch nicht wirklich. Sie schickten uns nur Leute, die den Auftrag hatten, so schien es mir zumindest, Beweise zu sammeln, warum die Versicherung Netz eben nicht zahlen muss und es mein Fehler war und ich gegen Obliegenheiten und was weiß ich verstoßen habe. Also natürlich nicht bei euch, klar, nicht bei Mobiliar. Aber kannst du dir vorstellen, dass andere Versicherungen sowas wirklich tun oder war das einfach eine Empfindung?
Ich denke, das war eher eine Empfindung, weil es geht schlussendlich, oder ich kann nur aus unserer Sicht sprechen, oder? Aber aus unserer Sicht geht es darum, wie ich eingangs auch erwähnt habe, den Kunden optimal zu unterstützen. Es ist unser Kunde, er hat eine Cyberversicherung abgeschlossen und da wollen wir ihn unterstützen und auch schauen, dass er sein Geschäft, wie gesagt, möglichst schnell wieder in Gang bringen kann. Der Rest ist meistens nachgelagert, wo man Obliegenheiten, die gibt es, das ist so, aber das ist nicht nur in der Cyberversicherung so, sondern eigentlich in allen anderen Versicherungen auch. Bei Cyber ist es vielleicht, weil es eine neue Branche gibt, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit generiert. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass wir eben über das Portfolio hinweg, also über alle unsere Versicherten, ein gewisses Minimalniveau haben, weil es ist ja schlussendlich so, dass dein Unternehmen beispielsweise, wenn es bei mir versichert ist, für Schäden von anderen bezahlt. Es ist ja nicht so, dass die Mobiliar Geld hat und dann ausgibt, was sie will, sondern es sind eigentlich Prämieneinnahmen von allen Versicherten, die dann für Vorfälle bei Einzelnen ausgegeben werden. Und wenn man sich das wieder mal vor Augen führt, denke ich, ist es wichtig, dass wir über den Versicherungsbestand hinweg ein mehr oder weniger einheitliches Risikoniveau haben oder dann auch die Prämie entsprechend dem Risikoniveau anpassen können. Und das sind Obliegenheiten, die ein Minimalstandard, wie ich es nennen würde, vorgehen, einfach zwingend.
Also wenn ihr diese Aussage hört in Zukunft, würde ich sagen, dann fragt, bei welcher Versicherung diese Person ist, dort geht ihr nicht hin, geht besser zur Mobiliar. So, eine andere Aussage. Wenn ich die Obliegenheiten erfülle, die mir die Versicherung vorgibt für diese Cyberversicherung und die Aufschlüsse auch mal noch zur Seite lasse, dann brauche ich gar keine Versicherung mehr. Das ist schon nicht ganz falsch, denke ich, oder?
Also wir haben ja in unseren Cyber-Schadenfällen sehr wenige Obliegenheitsverletzungen, die dann zu Kürzungen führt. Vielleicht auch noch wichtig, oder eine Obliegenheitsverletzung führt nicht automatisch zu einer Ablehnung der Forderung, sondern eigentlich zu Leistungskürzungen. Also in welcher Form hat die Obliegenheitsverletzung den Schaden erhöht?
Wo liegt da die Beweislast? Ist die auf Seite der Versicherung?
Interessante Frage.
Oder?
Genau, es ist so, dass wir die Verletzung nachweisen müssen, wenn wir sie geltend machen wollen, genau.
Also auch ein gewisser Aufwand für die Versicherung.
Absolut, ja. Genau.
Okay, also auch hier würde ich sagen, ist vielleicht nicht ganz falsch die Aussage. Natürlich, wenn ich alle Obliegenheiten erfülle, ist das Risiko viel kleiner. Ich sage jeweils aber auch, ja, aus meiner persönlichen Sicht ist die Idee einer Versicherung ja auch, die Restrisiken zu versichern und nicht zu sagen, ja, ich im Auto muss ich mich nicht anschnallen, ich baue mal alle Airbags aus und fahre mal gegen die Wand volle Kanne. Habe ja Versicherung, kann nichts passieren. Mache ich ja auch nicht. Ich versichere ja die Restrisiken. Und so sollte es bei Cyber auch sein, oder?
Absolut, das ist die Idee der Versicherung. Und es gibt ein schönes Wort auf Englisch, den Moral Hazard. Und das sagt eigentlich, dass durch die Versicherung der Anreiz, fahrlässiger umzugehen, manchmal da ist. Und das will man natürlich mit der Versicherung verhindern. Und die Versicherung soll wirklich das Restrisiko minimieren. Also es soll nicht so sein, dass sich jemand entschließt, mache ich eine Cyberversicherung oder investiere ich in IT-Security, oder? Sondern dort optimalerweise findet beides statt. Aber es ist auch so, um eben die Versicherung abschließen zu können oder dort die Obliegenheiten zu erfüllen, braucht es eine gewisse Grundhygiene, die vorhanden sein muss, oder Grundvoraussetzungen, die vorhanden sein müssen. Aber auch dort sprechen wir nicht von Rocket Science, oder? Wir haben dort wirklich die Basics eigentlich definiert, die wir verlangen. Es geht dort um Backup, das offline gemacht werden muss, einmal wöchentlich und ähnliche Geschichten, oder? Also es sind nicht, man muss dort auch nicht extrem viel investieren, aus meiner Sicht, um das erreichen zu können.
Ich selbst wünsche mir häufig mehr Cyber- oder IT-Fachwissen schon in Boards, also Verwaltungsräten, in Geschäftsleitungen. Schlussendlich ist das Risikomanagement ja ganz oben angesiedelt und ich stelle immer wieder fest, da müssen Entscheide gefällt werden, wo diese Personen einfach eigentlich gar nicht einschätzen können, was sie entscheiden. Wie siehst du das aus deinem Alltag? Würdest du auch sagen, ja, da gibt es schon noch Bedarf? Oder sagst du, nee, das passt schon, das, was eigentlich die entscheiden müssen, können die wunderbar?
Ich glaube, der Bedarf allgemein im Cyber nach Awareness oder nach Know-how ist bei allen noch ausbaufähig, ob jetzt das Boards sind, ob das auch IT-Dienstleister oder IT-Fachpersonen sind, da haben wir sicherlich schon sehr große Fortschritte gemacht, oder wenn ich es vergleiche im 2017, wo wir gestartet haben, wo schon eben die Basics ein Thema waren, dort war auch das Thema Offline-Backup in einigen Fällen noch ein Thema, was wir heute sehr selten noch diskutieren. Ich denke, da ist sicher auch in Boards noch Potenzial nach oben. Aber da bin ich jetzt auch nicht der absolut richtig, um das zu diskutieren, weil ich komme meistens, wenn der Vorfall passiert ist und dann, wie gesagt, werden meist dann auch Maßnahmen umgesetzt. Ja.
Dann ist dann plötzlich wieder Awareness genau. Da. Genau. Die Zeit rennt und rennt, aber zwei Fragen möchte ich dir noch stellen, bevor wir in den Abschluss gehen. Das eine ist ganz konkret. Was ist aus deiner Sicht das größte Manko in Bezug auf Cyberereignisse? Oder anders gefragt, was sollten KMUs besser machen, um deine Abteilung jetzt im positiven Sinne zu entlasten?
Ich glaube, die Vorbereitung auf einen Vorfall, also dass man sich bewusst Gedanken macht, was passiert, wenn. Ich bin trotzdem der Meinung, auch mit der besten technischen Vorbereitung, ein Vorfall kann passieren und dann im Vorfall zu wissen, wen rufe ich an, welche Unterstützung habe ich, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, die vielleicht nicht arbeiten können. Das sind so die Punkte, die für mich zentral sind, um dann, schlussendlich ist es eine Krise und um dort in der Krise möglichst effizient vorwärts zu kommen.
Und wer ein allgemeines Krisenmanagement hat, ist im Vorteil, weil auch das nützt. Da muss ich vielleicht ein paar Feinheiten noch schleifen. Das Thema ist ja eigentlich nicht neu. Es wird nur immer wieder geschärft mit Cyber. Letzte Frage. Du machst deinen Job seit einigen Jahren. Was würdest du sagen, was hat sich so in den letzten 5 Jahren verändert? Welche Tendenzen stellst du fest?
Also ich glaube schon, dass das Know-how und das Verständnis für das Thema Cyber sehr stark gestiegen ist, gerade bei kleineren Unternehmen auch und vor allem auch bei den IT-Dienstleistern. Sie haben gemerkt, es gibt die Vorfälle, auch unsere Kunden sind von den Vorfällen betroffen und wir müssen unsere Kunden vorbereiten auf diese Vorfälle. Und ich denke, da ist der größte Schritt passiert, dass das Thema IT-Security auch in der normalen IT-Dienstleistung ein permanentes Thema geworden ist. Natürlich besteht noch Luft nach oben, dort aber vor allem auch aus Kundensicht dann das Angebot, das der IT-Dienstleister halt platziert, auch zu schätzen weiß oder auch weiß, es einzuordnen und das dann, auch wenn es mehr kostet, dann halt in Anspruch nimmt.
Ich könnte noch stundenlang weiter Fragen stellen. Es ist so spannend, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Und wer regelmäßig dabei ist, weiß bei Interviews am Schluss, da stelle ich noch so ein paar kurze Fragen. Da bitte ich dich auch so mit maximum einem Satz zu antworten oder einen Satz zu vervollständigen. Und dann war es das dann auch schon wieder.
Schreib dir das auf die Festplatte.
Deshalb habe ich den besten Job der Welt.
Weil jeder Tag anders ist und ich jeden Tag neue Fälle, neue Angriffsmethoden und sehr spannende Fälle sehe.
Liebe KMUs, bitte
bereitet euch auf Cybervorfälle vor und macht euch einen Plan, wie ihr im Krisenmanagement damit umgeht.
Ja, vielen Dank, Marco, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal in deine spannende Welt einzuführen. Ich könnte wirklich stundenlang weitermachen, aber das ist jetzt leider nicht möglich. Also ganz herzlichen Dank, dass ich hier in Bern in der Hauptstadt sein durfte.
Vielen Dank fürs Gespräch, Sandro. War sehr spannend.
Und vielen Dank auch dir, dass du wieder dabei warst bei diesem spannenden Interview. Wir freuen uns, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du uns auch ein Like da lässt, je nach Kanal, worüber du uns hörst, oder Kommentare oder Idee hast für weitere Themen, dann melde dich bei uns und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.